Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück beim Schnell einfach gesund Podcast. Herzlich willkommen zurück, lieber Joshua. Schön, dass
Hallo,
wir das heute
hallo.
aufzeichnen.
Ja.
Dass wir gerne über Nährstoffe reden, spricht sich langsam rum. Nicht nur wegen unserer Weiterbildung, sondern einfach, weil uns das Thema begeistert. Und wir haben uns heute mal ein Thema rausgesucht, unterschätzte Nährstoffe, von denen trotzdem die meisten einen Mangel haben, aber über die wir mal reden sollten, weil so Vitamin D, Omega 3, Magnesium, so die Klassiker, auch Proteine, haben die meisten schon mal gehört und nehmen es mittlerweile auch immer ernster. Aber es gibt trotzdem noch ein paar Nähr- und Vitalstoffe, die echt tolle Wirkungen im Körper zeigen, die wir aber über die Ernährung nicht mehr gut decken können und die ja einfach total unterschätzt werden. Und da haben wir ein paar Beispiele. Das werdet ihr dann auch im Laufe der Episode merken. Wichtig ist immer, das Große und Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Es ist wichtig, irgendwo anzufangen. Für vieles Vitamin D oder Magnesium ein Einstieg. Aber unser Ziel ist es ja, dem Körper alle Nährstoffe zu geben, die er braucht, weil das Gesundheit ist. Und auch über die unterschätzteren Nährstoffe zu sprechen.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Sind das alle Sachen, die du einnimmst, Joshua?
Also die Nährstoffe, die ich jetzt rausgesucht habe, habe ich alle schon ausprobiert auf jeden Fall. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt was, was ich aktuell immer so einsetze oder in der Dosierung auch eine. Das sind jetzt auch keine Dinge, wo man vielleicht klassischerweise immer einen Mangel hat, aber es sind halt Nährstoffe, die kann man einfach gezielt mal verwenden bei bestimmten Problemen, bei bestimmten Krankheitsbildern oder auch so kurweise, um mal was aufzufüllen. Und das ist halt auch eine Facette von Nährstofftherapie. Es geht ja nicht immer nur darum, irgendwie Mängel auszugleichen, sondern halt auch wirklich mal vielleicht was hochdosiert einzunehmen, was therapeutisch zu verwenden. Auch über den normalen Rahmen hinaus. Aber das wird dann, glaube ich, auch klarer, wenn wir über die einzelnen Nährstoffe sprechen.
Ja. Ich habe mal drüber geschaut. Das sind eigentlich alles Sachen, die ich nehme. Bis auf Taurin nehme ich ein paar, nicht jeden Tag. Aber ich freue mich schon. Also wir werden klar über etwas sprechen, das man in den letzten Wochen öfters gehört hat, wie zum Beispiel Lithium, aber auch Vitamine, die eigentlich all bekannt sind, aber die irgendwie trotzdem nicht sehr ernst genommen werden. Und da war uns wichtig, denen einfach jetzt mal eine gewisse Plattform, Bühne zu geben. Lass uns gerne direkt einfach mal einsteigen, ja schon. Wir geben ja dann immer auch ein paar Praxistipps mit. Was ist denn das Erste in unserer Liste?
Also ich würde tatsächlich mal mit Vitamin B1 anfangen. Im Prinzip sind halt alle B-Vitamine irgendwie, also natürlich relevant, aber auch irgendwie interessant. Wir fassen die ja meistens einfach so zusammen, sprechen über die Gruppe der B-Vitamine oder über einen B-Komplex. Und man könnte über jedes B-Vitamin wirklich ausgiebig sprechen, haben wir auch in unserer Ausbildung zum Nähren Vitalstoffcoach gemacht. Ich finde B1 als Thiamin persönlich irgendwie sehr interessant. Bin ich irgendwann mal draufgestoßen so über die Arbeit von Elliot Overton. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist eigentlich so Spezialist für Vitamin B1, der sich schon seit über einem Jahrzehnt damit auseinandersetzt, aber gar nicht so in dem Bereich, den man vielleicht damit assoziieren würde. Denn normalerweise wird B1 immer so mit der Nervenfunktion in Verbindung gebracht und das ist natürlich sehr, sehr wichtig oder auch im Zusammenhang mit der Glukoseverwertung. Aber B1 spielt halt auch eine ganz große Rolle in der Magen-Darm-Funktion. Und ich als jemand, der halt früher auch einfach chronische Darmbeschwerden hatte, interessiert sich natürlich für alles, was da irgendwie Besserung bringen kann. Und Vitamin B1 in Hochdosis kann das sehr, sehr relevant sein. B1 ist jetzt nicht so der Nährstoff, wo man typischerweise einen klinischen Mangel hat. Kam früher vor tatsächlich. Gerade als man von Reis, glaube ich, auf Mais umgestiegen ist, kam es in der Bevölkerung tatsächlich zu Vitamin B1-Mängeln und ziemlich starken Symptomen, wo man lange gebraucht hat, um überhaupt zu verstehen, wie das jetzt irgendwie zustande kommt. Heutzutage haben wir wohl alle einen ziemlich guten oder eine einigermaßen okay Versorgung mit B1 und trotzdem kann es zu Mangeln kommen. Und das ist natürlich einmal aufgrund von einem höheren Bedarf, wenn man jetzt irgendwie Nervenprobleme hat, aber eben auch, wenn man Darmprobleme hat. Und so eine Eine häufige Ursache hinter alle Arten von Darmproblemen oder auch Reizdarmsymptomen ist ja SIBO, also diese Dünndarmfehlbesiedlung, wenn wir irgendwie zu viele Wasserstoffbildner oder Methanbilder oder auch Candida in unserem Dünndarm haben. Und was vielen nicht bewusst ist, diese Dünndarmfehlbesiedlung raubt halt auch massiv Nährstoffe. Da sind verschiedenste Nährstoffe beteiligt, aber eben auch Vitamin B1. So, dass Menschen, die Darmprobleme haben, häufig zu wenig B1 zu sich oder aufnehmen können, aufgrund von Fehlbesiedlungen. Und dann ist es auch häufig so, dass Menschen, die Darmprobleme haben, ihre Ernährung halt auch teilweise einschränken. Man isst dann zum Beispiel weniger Vollkornprodukte aufgrund des Glutens und so weiter. Und das ist tatsächlich ein ganz guter Vitamin B1-Lieferant. Und dann entsteht halt auch so ein Teufelskreis. Man hat zu wenig B1, dadurch verschlimmern sich die Symptome. Man nimmt noch weniger auf und die Symptome verschlechtern sich noch mehr. Und was Elliot Overton so ein bisschen mit seiner Arbeit rausgefunden hat, ist, dass bei vielen von diesen funktionalen Darmproblemen eine Hochdosis Vitamin B1 sehr, sehr hilfreich sein kann. Das wissen sehr wenig Menschen. Die nehmen dann vielleicht auch B1 über einen Komplex auf und denken, hey, ich bin schon gut versorgt. Aber das ist häufig nicht genug. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was B1 so im Körper macht. Also zum einen reguliert es verschiedene Enzyme in unserem Glukosestoffwechsel. Also in der Zuckerverarbeitung, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und wenn B1 fehlt, kann eben nicht richtig ATP über die Glykolyse entstehen. Und dann haben wir einfach Energiemangel. Energiemangel muss sich aber nicht unbedingt einfach nur in Müdigkeit äußern, sondern halt, dass einfach die zelluläre Funktion eingeschränkt ist. Und das fällt eben auch häufig im Darmbereich auf. Dann hat aber Vitamin B1 noch eine Funktion, die häufig übersehen wird, und zwar ist es die Bildung von Acetylcholin. Und Acetylcholin ist eigentlich mit einer der wichtigsten Neurotransmitter, die wir haben, der fürs Gedächtnis wichtig ist, auch für unsere Stimmung, Konzentration, Ausgeglichenheit, aber auch für die Funktion unseres Vagusnervs. Ja, ein ganz zentraler parasympathischer Nerv, der auch für Entspannung wichtig ist, aber eben auch für die Darmfunktion. Und wenn wir jetzt diese beiden Funktionen, einmal diesen Glukosestoffwechsel und auch die Acetylcholinsynthese irgendwie hernehmen und uns überlegen, hey, zu wenig B1 sorgt für Mängel, dann erkennen wir ziemlich schnell, dass die Darmfunktion eingeschränkt ist. Ja, wenn unser Vagusnerv nicht richtig funktioniert, kann Verdauung nicht funktionieren, dann sind wir angespannt, dann funktioniert die Bildung von Magensäure nicht richtig, die Motilität des Darms, also die Muskulatur funktioniert nicht richtig, aber auch überhaupt die Dünndarmzellen können nicht richtig funktionieren und so weiter und so fort. Jetzt bin ich ein bisschen technisch geworden, worauf ich hinaus möchte. Häufiger Mangelnährstoff bei Darmproblemen und kann in Hochdosis hier sehr, sehr hilfreich sein, was viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen habe ich den jetzt auch für diesen Podcast ausgewählt, um mir so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Und die typische Empfehlung, glaube ich, so von der DGE sind, ich weiß gar nicht, irgendwie 1 Milligramm B1 am Tag.
Das ist 1,5 Milligramm, ja, sowas.
Ja, irgendwie sowas. Aber wenn wir jetzt so von Hochdosis sprechen, sind es tatsächlich auch schon mal 100 bis 1000 Milligramm am Tag. Also wir sprechen wirklich über eine vielfache Dosierung von Vitamin B1, was aber nicht schädlich sein muss. Und das dann mal über 2, 3, 4 Wochen hinweg kann tatsächlich auch einiges an diesen Problemen verbessern, kann dafür sorgen, dass sich der Stuhlgang normalisiert, dass man wieder mehr Magensäure bildet, dass Enzyme auch wieder besser funktionieren, dass Unverträglichkeiten abnehmen, wie Laktoseintoleranz, wie überhaupt verschiedene Zucker können wieder besser aufgespalten werden. Das sind alles so Dinge, die daraus resultieren können, wenn man sich mal wieder gut mit B1 versorgt. War das mal verständlich?
In deinem demnächst erscheinenden Buch wird es auch über diese Themen gehen, das schon mal ein bisschen anzuteasern. Und für die Hochdosistherapie mit Thiamin gibt es auch eine Form, die heißt Benfotiamin. Das ist eine wasserlösliche Form, eine fettlösliche Form von Thiamin, die 100% aufgenommen wird im Darm. Also bei einer normalen Hochdosistherapie mit normalem Thiamin macht der Darm irgendwann dicht. Benfotiamin wird zu 100% aufgenommen. Das wird ganz gerne eingesetzt bei Neuropathie. Sowohl diabetisch, also hauptsächlich diabetische Neuropathie. Und Diabetiker sind eigentlich auch, neben SIBO-Darmpatienten, sind Diabetiker so die einzigste, ich sag mal, Gruppe, die häufig einen Thiaminmangel hat. Also so etwa 70% aller Diabetiker haben einen Thiaminmangel. Meistens mache ich es dann aber so, ich setze einen B-Komplex ein, weil meistens fehlen bei Diabetes noch andere B-Vitamine. Aber wenn man merkt, Thiamin geht überhaupt nicht hoch oder es ist auch noch eine Neuropathie im Spiel, wenig Thiamin ist da ganz gut. Ich habe es auch mal ausgetestet wegen Restless-Leg-Syndrom, das habe ich. Da gibt es auch ein paar Pilotstudien, die zeigen, das kann wirken, muss aber nicht. Habe ich mal getestet, war es bei mir nicht der Knaller, aber es ist immer mal ein Versuch wert. Ein Thiamin kann man eigentlich nicht überdosieren. Also es gibt auch andere B-Vitamine, da gibt es irgendwann Nebenwirkungen bei Thiamin, meines Wissens nach gar nicht.
Ja. Also es gibt bei Thiamin ja, also einmal das Thiamin-HCl, das ist so die günstigste Form. Die funktioniert schon auch, hat jetzt nicht so die höchste Bioverfügbarkeit. Dann gibt es Benfo-Thiamin, was schon sehr, sehr gut funktioniert. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Form, die haben wir wenig auf dem Schirm. Das ist das TTFD, heißt es, glaube ich. Ausgesprochen recht komplizierter Name. Die man in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht so richtig gut bekommt. Und das wäre, also gerade wenn es um Darmprobleme geht, tatsächlich nochmal die zu bevorzugende Form. Die ist sehr, sehr zellgängig im Dünndarm ist, genau. Das einfach mal so nebenbei. Ja. Aber haben wir auch mal, also ich habe auf jeden Fall ein YouTube-Video dazu und es gibt bestimmt auch hier im Podcast eine Episode von mir. Das weiß ich aber gerade gar nicht mehr.
Na cool. Nehmen wir den nächsten, oder?
Ganz kurze Unterbrechung. Wir werden häufig gefragt, ob wir denn spezifische Produktempfehlungen für zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, für Biohacking-Tools, für Filteranlagen oder andere Dinge haben. Und tatsächlich haben wir auf unserer Webseite unter www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen eine eigene Liste mit unseren besten Produktempfehlungen inklusive Rabattcodes, um auch gleich auf den Einkauf zu sparen. www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen, dort findest du die Liste oder einfach unten in den Shownotes auf den Link klicken und weiter geht's mit der Episode. Ja, was hast du dir denn jetzt so für einen rausgesucht?
Ich würde mal mit Vitamin A anfangen. Also ich finde Vitamin A und Vitamin K2, zu K2 kommen wir gleich, werden massiv unterschätzt. Weil alle reden über Vitamin D und so, aber Vitamin A ist so der Zwillingsbruder von Vitamin D. Die meisten Funktionen, die Vitamin D hat, macht's zusammen mit Vitamin A, weil Vitamin A geht an seinen Rezeptor, Vitamin D geht an seinen Rezeptor und beide Rezeptoren, da spricht man dann von einem Heterodimer, das geht zusammen und geht in den Zellkern und macht dann das, was es machen soll. Und deswegen, wir brauchen nicht nur Vitamin D, wir brauchen auch Vitamin A, damit das Vitamin D voll wirken kann. Und 60% der Bevölkerung nimmt zu wenig Vitamin A auf. Liegt auch daran, dass Vitamin A aus pflanzlichen Quellen, sprich Beta-Carotin und Lycopin, praktisch nicht umgesetzt werden kann in Vitamin A. Wir brauchen die tierische Form. Und die einzigen wirklich nennenswerten Quellen für Vitamin A sind Lebertran, macht kaum noch jemand, sind Eigelb, ist ganz gut, aber brauchen wir schon jeden Tag ein paar Eier, oder Leber. Na, der Mensch hat immer Leber gegessen oder Leberwurst. Aber ich habe jetzt auch in den letzten Tagen mich mit dem Thema auch Schwangerschaft und so beschäftigt und Nährstoffe, weil Constanze da gerade an einem Buch schreibt. Und es wird ja wirklich breit vor Vitamin A gewarnt. Das ist ein Vitamin, es kann sich im Körper anreichern, es kann Überdosiserscheinungen machen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Nährstoff schlecht gemacht wird auf einer komplett falschen Basis. Weil Vitamin A eben essentiell ist, lebenswichtig. Überdosiserscheinungen für normale Menschen ab 50.000 Einheiten am Tag. Da müsstest du schon jeden Tag eine 300 Gramm Portion Leber essen. Und während der Schwangerschaft ist Vitamin A auch essentiell, dass sich der Embryo entwickeln kann. Aber zu wenig Vitamin A ist toxisch, zu viel Vitamin A ist auch toxisch. Und es gibt so einen Sweet Spot, wo Vitamin A das macht, was er machen soll, aber kein Risiko mit sich bringt und das sind 5.000 Einheiten am Tag. 5.000 Einheiten am Tag entspricht einer Portion Leber pro Woche oder 4-5 Eiern am Tag. So, das einmal. 60% haben einen Mangel, gleichzeitig eben diese Fake News, die einfach von Ärzten verbreitet werden, weil die Studien sind eindeutig. Und Vitamin A ist halt eben, macht mit Vitamin D alles zusammen, vor allem hinsichtlich Stoffwechsel, Fettstoffwechsel, auch Insulinstoffwechsel, Schilddrüse. Es ist ein Verstärker für die Schilddrüsenaktivität, Vitamin A. Es ist an der Bräunung von Fettgewebe beteiligt. Also wenn du regelmäßig kalt duschst, dann bekommst du braunes Fettgewebe. Genau dafür ist Vitamin A und Jod wichtig. Und eben für die Aktivität, aber auch für die Balance des Immunsystems. Das heißt, immer bei Autoimmunerkrankungen ist Vitamin A super wichtig, bei Allergien, bei Heuschnupfen, bei chronischen Entzündungen. Also Vitamin A und D regulieren auch zusammen Entzündungen. Regulieren heißt, wenn es zu viel ist, geht's runter. Also, und das Letzte, Vitamin A ist auch an der Bildung von Testosteron beteiligt. So. Also deswegen sagen wir auch, esst Leber, esst Eigelb, aber nicht zu viel. Einmal die Woche Leber, perfekt. Oder einmal, ansonsten, ich mache es immer so, jede Woche, wo ich keine Leber esse, nehme ich einmal so 40.000, 50.000 Einheiten Vitamin A. Ich mache das relativ, ich habe da so ein Tropfenprodukt da, das ist relativ günstig, so mache ich das. Und letzter Punkt, alle machen sich ja ans Hemd wegen Vitamin-D-Überdosis. Eine Vitamin-D-Überdosis findet nur statt, wenn die Kofaktoren fehlen. Wenn die Kofaktoren da sind, also Begleitnährstoffe für ein Vitamin D, dann gibt es keine Nebenwirkungen, weil sich das da nicht anreichert und weil es nicht zu Disbalancen kommt. Und diese Kofaktoren sind Vitamin A, Vitamin K, Magnesium. Die drei. Also man kann Vitamin D nicht überdosieren, man kann es nicht falsch machen, wenn man gleichzeitig Vitamin A und K2 und Magnesium im System hat. Und die ergänzen sich. Ne? Nährstoffe sind immer im Team, Teamwork. Das heißt, wenn man nicht nur einen Nährstoff nimmt, sondern am besten komplex, dann ergänzt sich das und verstärkt sich das gegenseitig. Und ich finde, da ist Vitamin A einfach gerne unterschätzt. Tja,
und was ist das nächste machen? Was vielleicht da noch wichtig ist, immer noch einfach kurz als Anschub, Pro-Vitamin A ist eben nicht Vitamin A. Also was man halt auch in vielen Supplements findet, steht da mal Pro-Vitamin A drauf, Beta-Carotin in Klammern oder so. Es ist kein Vitamin A.
Pflanzliches Pro-Vitamin A drauf.
Genau. Die Umwandlung ist bei vielen Menschen stark eingeschränkt. Und die, ich sag mal so, die Studienlage zur Supplementierung von Beta-Carotin ist jetzt auch nicht gerade sehr eindeutig. Also es gibt auch Studien, die darauf hindeuten, dass es nicht so vorteilhaft sein muss. Vitamin A hingegen, das ist eben sehr sicher. Ja.
Aber es denken halt alle, weil da pflanzliches Pro-Vitamin A dann draufsteht, dass es automatisch besser ist. Aber dieses ganze pflanzlich-vegane Brainwashing, ich kann es nicht anders ausdrücken, nicht alles ist besser, nur weil es pflanzlich ist. So, manche Nährstoffe braucht unser Körper aus tierischen Quellen, damit das aufnehmen kann. Ist einfach so.
Dann würde ich weitermachen mit Kreatin. Ist eigentlich ganz, ganz süß. Meine Mutter schickt mir manchmal so Bilder, einfach mit, oder so Screenshots von Supplements und fragt mich immer, brauche ich das? Und das sind echt teilweise sehr wilde Sachen und ich sage dann immer, nein, brauchst du nicht. Aber neulich hat sie mir tatsächlich irgendwie ein Kreatinprodukt geschickt und ich habe gemeint, hey, das ist tatsächlich was du dir überlegen kannst. Und meine Mutter ist jetzt niemand, der Kraftsport macht oder so, ist keine Bodybuilderin, aber in ihrem Fall würde es tatsächlich Sinn machen. Kreatin wurde ja lange Zeit wirklich nur im Kontext von Kraftsport gesehen und auch von Bodybuildern so ein bisschen entdeckt, weil es ja die Energieversorgung in Muskelzellen speziell verbessern kann und somit den Kraftoutput verbessert und auch das Muskelwachstum ankurbeln kann. Und das wissen viele, was aber immer noch so ein bisschen unbekannt ist, ist, dass Kreatin tatsächlich auch starke Wirkungen aufs Gehirn haben kann und auch dort quasi als Energiereserve, sage ich mal, oder ja, doch könnte man so sagen, dienen kann. Ja, so dass ATP, unser Energiemolekül, einfach schneller regeneriert wird und daraus resultieren halt vielfältige Effekte von schnellerer Denkleistung, aber eben auch verringertes Risiko für Depressionen und neurodegenerative Erkrankungen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das funktioniert aber auch erstmal nur, wenn wir über eine Zeit lang wirklich genügend Kreatin zu uns führen. Weil ich weiß gar nicht, wie groß sind die Kreatinspeicher im Körper? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Glaube ich so 200 Gramm oder so. Und
maximal.
Ja, am Anfang geht es natürlich hauptsächlich in die Muskeln. Wenn diese Speicher mal voll sind, kann das Gehirn sich auch wirklich ausreichend daran bedienen. Und das ist ein sehr schöner Effekt, den man auch mal nutzen kann, wenn man auch mal kurzzeitig irgendwie ein bisschen mehr kognitive Leistung bringen will oder auch einfach langfristig seine Gehirnfunktion optimieren möchte. Gibt's auch ganz interessante Umfrage oder Studie aus Amerika, wo man halt einfach mal viele, viele Teilnehmer befragt hat, hey, wie viel Kreatin nehmt ihr zu euch über die Ernährung, also über rotes Fleisch in den meisten Fällen oder als Nahrungsergänzung. Und dann hat man eben auch noch gefragt, hey, was habt ihr eigentlich für Beschwerden? Habt ihr auch Depressionen? Und da hat man sehr, sehr gut feststellen können, dass es einfach eine starke Korrelation zwischen einer geringen Kreatinzufuhr und depressiven Symptomen gibt. Die Menschen, die mehr Kreatin zu sich nehmen, haben tendenziell wesentlich weniger Depressionen. Schon sehr, sehr interessant. Und deswegen ist Kreatin halt auch besonders für Menschen relevant, würde ich sagen, die wenig rotes Fleisch essen. Ja, Vegetarier, Veganer sowieso können davon profitieren. Und Kreatin ist natürlich was wir selber herstellen können. Und dann wird eben häufig gesagt, natürlich ist es nicht essentiell, wir brauchen es nicht, der Körper kann es selber herstellen. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es optimal läuft. Auch gerade wenn man durch verschiedene Umwelteinflüsse einen höheren Bedarf hat, wenn man einfach viel Stress hat, wenn man vielleicht auch schon einfach zu Neurodegeneration neigt, aufgrund von verschiedenen Gründen, da kann Kreatin sehr, sehr hilfreich sein, oder? Und ich finde bei Schlafmangel sehr hilfreich. Und zwar, wenn man mal eine Nacht hat, wo man irgendwie wenig schläft, kann man vor dem Schlafen gehen hohe Dosierungen Kreatin nehmen. Und man stellt auch hier fest in Studien, dass das Gehirn in der Nacht einfach einen höheren Kreatinbedarf hat und es richtig aufsaugt. Ja, wenn wir Schlafmangel haben, saugt das Gehirn Kreatin auf. Und es zeigt sich dann in Tests, dass einfach verschiedene kognitive Marker wesentlich besser ausfallen. Ja, Reaktionsgeschwindigkeit, Gedächtnisfunktionen sind besser, wenn wir vor Schlafmangel oder Schlafentzug Kreatin einnehmen. Oder einfach am Morgen kann man auch mal eine hohe Dosierung nehmen. Ansonsten, wenn wir jetzt überhaupt bei Dosierung sind, sind so diese 3 bis 5 Gramm so die Standarddosierung. Und ich finde aber auch, man kann schon ruhig kurzfristig auch mal 10 bis 20 Gramm einnehmen.
Ja. Eine Woche. Das ist klassische Aufbauen, Ladephase, sagt man, glaube ich, im Bodybuilding. Am besten allerdings über den Tag verteilt. Also 30 Gramm auf einmal ist nicht so effektiv wie über den Tag verteilt immer 5 Gramm. Und ich finde es ganz cool, dass Kreatin in erster Linie mal eigentlich ein Brain Booster ist, kein Muskel. Booster, weil Kreatinphosphat halt auch im Gehirn ein Energiespeicher ist und das ist so eine der Supplements, die ich auch im Studium durchgehend genommen habe, wegen bessere Konzentration. So. Wird auch unterschätzt. Ja. Dann würde ich mal mit Vitamin K2 weitermachen, weil das ähnlich wie Vitamin A ist, etwas, das die meisten im Defizit haben, die meisten zu wenig aufnehmen und auch hier viel Angst gemacht wird. Weil fettlösliche Vitamine können sich theoretisch im Körper anreichern, kann man überdosieren, aber es ist ja nicht gesagt, dass das automatisch passiert. Und unser Vitamin K-Speicher im Körper hält so ungefähr 2 bis 3 Wochen. Das ist in der Leber. Und Nebenwirkungen und Überdosierungserscheinungen treten bei Vitamin K erst ab ungefähr 30 Milligramm am Tag auf. 30 Milligramm, das ist das Hundertfache von dem, was wir empfehlen. Deswegen kannst du Vitamin K nicht überdosieren. Geht nicht. Und selbst wenn, ist es im Nu wieder raus aus dem System. Aber weil es halt an der Blutgerinnung beteiligt ist, Blutgerinnung heißt, ich schneide mir in den Finger und damit ich nicht verblute, gerinnt das Blut, damit die Wunde oder die Blutung gestillt wird. Das ist Vitamin K. Und dann ist irgendwie immer mal wieder, vor allem bei Ärzten, dass die Leute vor Vitamin K warnen, weil die Angst haben, dass wenn man Vitamin K nimmt, dass das Blut dann einfach im Körper gerinnt. Wie so Thrombosen. Aber das passiert nicht. Das passiert nicht. Das ist nicht, was Vitamin K macht. Das ist erst ab 30 Milligramm der Fall. Und Vitamin K, es gibt keine offiziellen Studien, wie viel ein Defizit haben. Ich gehe von 70-80% aus, weil Vitamin K, also bei Naturvölkern finden sich Vitamin K produzierende Bakterien im Darm. Die haben wir heute nicht mehr. Das ist Bacillus subtilis und andere Bazillen, das haben wir heute nicht mehr im Darm. Früher hat man aber auch viel mehr nicht nur die glückliche Tiere gegessen, also Weidetiere, aber auch Wildtiere. Die haben viel mehr Vitamin K2 im Fleisch und ihren Milchprodukten als Massentierhaltung. Weil wenn ein Tier sich noch natürlich ernährt, auch Gras und Kräuter frisst, Gras und Kräuter enthält K1, das machen die Tiere in ihrem Pansen dann zu K2. Ist aber nicht der Fall, wenn wir Massentierhaltungsprodukte essen, weil die werden ja nicht mit Grünzeug gefüttert, sondern nur mit Kraftfutter. Also Wildtiere und Weidefleisch enthält einfach auch gute Mengen K2, zumindest geringe Mengen, aber auch halt Butter und Milch. Das einmal. Also Naturvölker essen auch mehr davon. Auf der anderen Seite, wir haben ja seit 100 Jahren Kühlschränke. Und bevor es den Kühlschrank gab, hat man Sachen fermentiert, um sie haltbar zu machen. Über den Winter, um Obst und Gemüse über den Winter haltbar zu machen, hat man die Sachen fermentiert. Und bei der Fermentation entstehen auch Vitamin K2, je nach Ferment, mehr oder weniger. Aber auch Käse. Also gerade gut gereifter Käse aus Weidemilch ist eine Vitamin-K-Bombe. Und das sind alles Lebensmittel, von denen essen wir heute tendenziell eher weniger. Und wir essen heute insgesamt aber auch weniger als früher, weil wir eine sitzende Bevölkerung sind. Und deswegen ist Vitamin K so wichtig. Und die meisten Menschen haben von Vitamin K schon mal gehört und nehmen ein Kombiprodukt aus Vitamin D und K. Das Problem ist, dass die meisten dieser Kombiprodukte entweder zu wenig Vitamin K enthalten oder, also die sind dann meistens irgendwie auf 50 oder 100 Mikrogramm K2 am Tag genormt, oder zu wenig in einer anderen Form, weil ich habe mich da auch mal mit Vitamin K-Firmen unterhalten. Die meisten Vitamin K-Produkte enthalten weniger Vitamin K, als auf der Packung steht, weil Vitamin K in der Produktion einfach teuer ist. Und das misst eh keiner. Vitamin D misst im Blut jeder nach mittlerweile. Vitamin K misst niemand. Und deswegen packen die einfach weniger K2 rein, merkt eh keiner. Und das ist das Problem, dass die meisten Kombiprodukte, vor allem Tropfenprodukte, einfach zu gering dosiert sind in doppelter Hinsicht. Und wir brauchen Vitamin K etwa 200 bis 600 Mikrogramm am Tag. Für optimale Knochengesundheit, also wer Osteoporose und so hat, bis 1 Milligramm, würde ich sogar empfehlen. Offizielle Empfehlung von der DGE sind 70 Mikrogramm, basierend auf keinerlei wissenschaftlichen Daten. Wir wissen eher aus Studien, dass um die 200 bis 600 Mikrogramm eigentlich ideal sind. Ich nehme 400 bis 600 Mikrogramm am Tag. Und auch das ist noch ungefähr, also ich müsste das 50-fache nehmen, um eine Überdosis zu haben. Ne? Auch wenn viele dann sagen, ach, das ist doch viel zu viel. Und wer Blutverdünner einnimmt, die Frage kommt dann häufig. Es gibt nur die Oldschool-Blutverdünner, Marcuma, Warfarin, Fenprochromon. Das sind Vitamin-K-Antagonisten. Und wenn man die nimmt, maximal 200 Mikrogramm K2 und selbst 200 Mikrogramm sind noch okay, weil Vitamin K ist ein lebenswichtiges Vitamin, aber halt nicht mehr. Und so die neueren Blutverdünner, Eliquis ist so der Klassiker, kein Problem. Rein da. Und Vitamin K ist an den Knochen beteiligt, am Blutgefäßsystem beteiligt, also es hält das Blutsystem sauber. Also es kann auch Ablagerungen abbauen, zusammen mit Vitamin D. Das heißt, Atherosklerose ist reversibel, wenn man Vitamin D und K hat und Zeit. Es ist aber auch am Hormonhaushalt beteiligt. Das ist an der Reifung von Insulin, beziehungsweise über Osteokalzin ist es am Insulinhaushalt beteiligt. Das heißt, Diabetiker bekommen von mir auch immer Vitamin K2 empfohlen. Es ist am Testosteronhaushalt beteiligt. In den Hodenzellen des Mannes ist Vitamin K ein Kofaktor für die Testoproduktion und für die Spermienreifung. Und es ist aber auch, weil es strukturell sehr ähnlich ist wie Q10, es ist ein Antioxidant in den Mitochondrien, Vitamin K. Also es hat wirklich ein breites Wirkspektrum, das über Blutgerinnung und Knochen hinausgeht. Und ich kann jedem empfehlen, ein gutes Vitamin D mit einem guten Vitamin K, aber auch Vitamin A, also diese drei zusammen, dann noch Omega-3. Und dann hat man eigentlich schon eine ganz gute Nährstoffgrundversorgung. Aber ich finde, K2 wird einfach voll unterschätzt.
Da finde ich ja auch spannend, so wenn man sich die Arbeit von Weston Price anschaut, der ja die Urvölker auch untersucht hat und eigentlich, was ich aus dem Buch so mitgenommen habe, er sieht ja Vitamin K2 auch wirklich als Hauptursache hinter deren guten Gebissen und ja auch Knochengesundheit, was er beobachtet hat, hebt er immer wieder und immer wieder vor in seinem Buch. Ja. Dann würde ich mit Bohr weitermachen. Bohr als Spurenelement ist auch sehr, sehr unterschätzt tatsächlich. Auch gerade im Hinblick auf den Vitamin-D-Stoffwechsel. Also wir haben jetzt gerade schon mehrere Kofaktoren erwähnt von Vitamin D, Magnesium, Vitamin A, Vitamin K2. Aber auch Bohr ist tatsächlich ein wichtiger Kofaktor für bestimmte Umwandlungsschritte im Körper. Sogar so wichtig, dass man teilweise in Studien, also wenn man Menschen oder auch Tieren Bohr gibt, sieht man, dass der Vitamin-D-Spiegel ansteigt, ohne dass die unbedingt Vitamin-D zu sich führen, einfach weil die Umwandlung im Körper eben besser funktioniert. Und auch durch diesen Kofaktor können wir auch sicherstellen, dass man zum Beispiel Vitamin-D nicht überdosieren kann. Auch was, das man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Bohr ist aber generell auch einfach wichtig für die Regulation unseres Mineralstoffhaushalts von Kalzium und Magnesium, damit das richtig im Körper ankommt, wo es ankommen soll. Und auch, dass es weniger ausgeschieden wird teilweise. Warum haben denn so viele Menschen vielleicht auch so einen hohen Magnesiumbedarf? Das ist ja auch was auffällig ist, dass wir heutzutage irgendwie teilweise richtig viel Magnesium brauchen. 1-2 Gramm am Tag. Auch das kann teilweise durch einen Bohrmangel geschehen tatsächlich, weil hier dieser Stoffwechsel vielleicht nicht mehr richtig funktioniert. Sonst ein Bohr ganz, ganz wichtig für die Knochengesundheit. Das ist vielleicht so mit der Hauptaspekt, wo es auch untersucht wird in der Osteoporoseprävention. Aber auch bei Menschen oder bei Männern mit Testosteronmangel kann Bohr sehr gut den Testosteronspiegel anheben, vorausgesetzt man hat einen Mangel. Bohr, ich würde sagen, das sind eigentlich so mit die wichtigsten Funktionen tatsächlich, die man aber nicht unterschätzen sollte. Und das ist, also wir nehmen über die Ernährung so 1-3 Milligramm zu uns, je nachdem, wie viel Pflanzen wir essen, weil Bohr tatsächlich auch hauptsächlich in Pflanzen vorkommt. Aber das reicht nicht unbedingt. Also eigentlicher Bedarf liegt vielleicht so bei 6 Milligramm. Und da können dann auch so eine kleine Nahrungsergänzung, 3 Milligramm täglich, nochmal sehr sinnvoll sein.
Wenn du dich für das Thema ganzheitliche Gesundheit, Lebensenergie und persönliche Weiterentwicklung interessierst, dann profitierst du wahrscheinlich auch von unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Bei der Anmeldung zu unserem kostenfreien Newsletter erhältst du Zugriff auf nützliche Informationen mit einem Wert von über 400 Euro. Du erhältst E-Books wie das Neurodermitis-Protokoll, das Abnehm-Protokoll oder 101 schnelle und einfache Gesundheitstipps. Du erhältst außerdem Zugriff auf fast 30 Videokurse zu verschiedenen Themen wie Arthrose, Nährstoffe, Allergien oder Immunsystemregulation. Und zusätzlich versenden wir wöchentlich nützliche exklusive Gesundheitstipps und Angebote direkt an dein E-Mail-Fach. Über 10.000 Menschen nutzen unseren Mitgliederbereich schon und wenn du auch ein Teil davon sein möchtest, dann trage dich jetzt unter dem Link in den Shownotes ein oder unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter. Und weiter geht's mit der Episode.
Weil es auch da Pilotstudien gibt, man kann Bohr auch sehr viel mehr einnehmen. Also eine gute Grundversorgung sind 3-10 Milligramm. Ich habe jetzt letzte Woche ein paar Pilotstudien gesehen, wo man bis 30, 50, 100 Milligramm am Tag gegangen ist. Was keine Nachteile mit sich bringt. Es ist einfach nur sehr unpraktisch, weil in Deutschland Bohr auf 3 Milligramm genormt ist. Mehr darf man nicht. Eigentlich im Chemielaborbedarf kann man Bohrsäure oder Borax isoliert bestellen. Und dann kann man das theoretisch auch höher dosiert einnehmen. Aber die meisten von uns, die kein Chemiegrundstudium haben, würde ich eher nicht empfehlen. Aber das wäre so die Idee. Das habe ich tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht während meiner Masterarbeit. Als ich im Labor auch an Bohrsäure und so rangekommen bin, habe ich mir einfach mal ein paar Gramm abgefüllt, habe eine Lösung draus gemacht und habe dann jeden Tag 1-2 Milliliter draus genommen. An meine Masterarbeit Betreuer, hallo? So, jetzt wisst ihr's.
So, aber lustig.
Es ging halt nur, als ich noch Zugang zum Labor habe. Das habe ich jetzt nicht mehr.
Du kleiner Alchemist. Das hatte ich halt in der Uni auch schon ein paar Mal die Situation, wo ich ein paar Substanzen gesehen habe, wo ich dachte, ey, das wäre eigentlich ganz cool, mal ein bisschen was mitgehen zu lassen.
Voll. Ja. Oder ich habe ja auch in der Mikrobiologie mal gearbeitet. Ich habe mir gedacht, also Bacillus subtilis ist ja ein Klassiker in der Mikrobiologie, auch als Modellorganismus. Bacillus subtilis ist auch das, was Vitamin K2 macht. Und habe ich schon mal überlegt, lasse ich da jetzt einfach mal eine Starterkultur mitgehen, um damit zu fermentieren daheim. Meinen Käse zu reifen oder was auch immer. Hab's dann aber gelassen, weil ich nicht wusste, ob die Kulturen, die da im Labor genommen werden für genetische Forschungen, ob die auch lebensmittelsicher sind. Das wusste ich nicht. Aber war witzig.
Ja, und zur Dosierung muss man halt sagen, also ich glaube, die EFSA hat Bor für 10 Milligramm als sicher quasi eingeteilt. Aber man muss sich halt überlegen, wie berechnen die das eigentlich? Das kommt ja aus Tierstudien. Und da gibt es halt verschiedene so Unsicherheitsfaktoren, die man im Bereich einrechnet, um so einen sicheren Wert für den Menschen zu ermitteln. Also man teilt das normalerweise einmal erstmal durch 3 als Basis-Unsicherheitsfaktor und dann teilt man das, um das vom Tier auf den Menschen zu übertragen, nochmal durch 100. Das heißt, die eigentliche sichere Dosierung, die man bei Tieren rausgefunden hat, auf den Menschen übertragen, wären dann, kurz rechnen, irgendwie 3 Gramm oder so. Und das ist ja eigentlich schon massiv viel. Das ist jetzt auch keine Empfehlung hier, aber damit möchte ich einfach ausdrücken, diese ganzen Spurenelemente sind meistens einfach sicherer, als man eigentlich denkt, wenn man sich mal auch die Berechnung überlegt. Ja.
Die theoretische Angst, die viele von Nährstoffen und Spurenelementen haben, auf die meisten trifft das nicht zu. Aber eben, wir wollen ja nicht verallgemeinern. Dann würde ich gerne noch 2 Stoffe direkt mitnehmen, mal kurz ansprechen. Glycin und Taurin. Also Glycin ist eine Aminosäure, Taurin ist eine Aminosulfonsäure. Glycin kann unser Körper nur sehr begrenzt selber herstellen als Aminosäure, ungefähr 2,5 Gramm am Tag aus der Aminosäure Serin. Der Bedarf unseres Körpers an Glycin entspricht aber eher 10 Gramm am Tag. Das ist die Menge Glycin, die unser Körper braucht, um seine Funktionen zu decken. Und das ist vor allem, Glycin ist ein Neurotransmitter, ein beruhigender Neurotransmitter. Glycin ist aber auch die wichtigste Aminosäure beim Bau von Kollagen, Bindegewebe. Und unser Bindegewebe regeneriert, repariert sich jeden Tag. Und dafür braucht unser Körper 10 Gramm Glycin eigentlich. Deswegen, wir haben eigentlich immer das ganze Tier gegessen, auch das Bindegewebe, die Knochen, die Haut, die Knorpel, Knochenbrühe. Machen wir alles heute nicht mehr. Und für alle, die kein Kollagen supplementieren oder auch darüber hinaus, ist Glycin etwas, das vor allem am Nerven- und Neurotransmitter, Stoffwechsel beteiligt ist und eben am Bindegewebe. Ich nehme einen Booster immer vor dem Training, das ist von Edubili, der Edu Basic heißt der. Da ist eigentlich so das Taurin drin, das Glycin, bisschen MSM, Arginin, Citrullin, bisschen Vitamin C. Das ist richtig geil. Und das ist eigentlich so die, da 2-3 Mal die Woche, wenn ich ins Gym gehe, nehme ich halt immer ein bisschen Booster mit. Glycin erhöht auch die Bildung von Wachstumshormonen ein bisschen, also fördert dann auch die Regeneration nach dem Training. Und es schmeckt eigentlich auch ganz süß. Also so ein bisschen süßlich. Ja. Und Taurin ist im selben Booster mit drin, weil Taurin ist ein erstmal auch ein beruhigender Neurotransmitter für Abend. Taurin ist aber auch ein Master-Antioxidant in den Mitochondrien. Und das ist in der Wissenschaft schon bekannt, aber es spricht sich noch nicht so rum, dass die Mitochondrien Taurin als Antioxidant, aber auch zum pH regulieren, aufnehmen. Und dass deswegen Taurin die Mitochondriengesundheit fördert, was sich dann indirekt vor allem auf den Blutzucker und Fetthaushalt sehr positiv auswirkt. Also wir wissen aus Studien, dass man mit Taurin einfach einen stabileren Blutzucker hat und das Abnehmen mit Taurin leichter fällt, weil der Stoffwechsel einfach besser funktioniert und wahrscheinlich steigt auch der Grundumsatz, einfach weil die Mitochondrien besser arbeiten können. Also Taurin ist schon was Cooles, ist in diesem Booster mit drin. Ist auch ein guter Tagesbedarf, 2 bis 4 Gramm. Taurin findet sich in der Nahrung eigentlich in rotem Fleisch und in Meeresfrüchten. Also Meeresfrüchte sind eine sehr gute Quelle. Da nimmt man auch gute Mengen Taurin auf. Aber ja, das wäre so von der Seite. Ich mag die 2 auch ganz gerne, auch wenn sie eher unterschätzt werden.
Das Glycin schätze ich auch sehr für die schlaffördernde Wirkung, weil Glycin eben auch helfen kann, die Körpertemperatur zu senken. ist ja gerade am Abend oder nachts sehr, sehr wichtig ist, um überhaupt einschlafen zu können oder gut durchschlafen zu können. Das ist ja auch der Effekt, den man dann beim Sport auch hat. Also deswegen ist ja im Pre-Workout drin, dass die Körpertemperatur niedriger bleibt und die Leistung nicht eingeschränkt wird. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja. Ich würde noch einen letzten machen. Lithium. Haben wir schon mal angeteasert. Vielleicht gar nicht mehr so unterschätzt tatsächlich inzwischen, weil es einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt und trotzdem ist es so ein Nährstoff, der an manchen irgendwie immer noch sehr vorbeigeht. Lithium ist erstmal als nicht essentielles Spurenelement eingestuft. Bedeutet offiziell angesehen nicht lebensnotwendig, wobei halt inzwischen einfach sehr viel Evidenz darauf hindeutet, dass es ein essentielles Spurenelement ist. Also wenn man in Tierstudien den Tieren Lithium komplett aus der Ernährung entzieht oder so gut wie es geht, dann sterben die halt einfach. Die können sich auch nicht mehr fortpflanzen, richtig. Die nachfolgenden Generationen sind nicht mehr wirklich reproduktionsfähig und so weiter. Also sehr viele Kriterien für Essentialität sind hier erfüllt. Was macht Lithium? Prinzipiell agiert Lithium in fast jeder Körperzelle und hat ganz, ganz, ganz viel Einfluss oder hat ganz viel Einfluss auf verschiedenste Enzyme. Ich glaube, über 100 verschiedene Enzyme. Eines dieser Hauptenzyme ist das GSK3, was ja schon Jahrzehnte eigentlich so im Fokus der Forschung steht. Man festgestellt hat, dass wenn man GSK3 gezielt hemmen könnte oder drosseln könnte, hätte das halt super viele Vorteile auf verschiedenste Krankheiten, von Neurodegeneration über Diabetes, entzündliche Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und man hat sich halt immer gefragt, wie könnte man GSK3 hemmen? Eine Lösung könnte Lithium sein, denn Lithium hat eben als Haupttarget GSK3-Hemmung und daraus resultieren super viele Vorteile und Lithium wird halt besonders im Hinblick aufs Gehirn diskutiert, weil es die Neurogenese ankurbelt, also die Neubildung von Nervenzellen, gerade im Hippocampus, unser Gebiet, was so für Erinnerungen zuständig ist, aber auch viele weitere Funktionen hat. Lithium wirkt sehr stark entzündungshemmend in den Nervenzellen, also es kann sie auch einfach schützen, sorgt für bessere Stimmung, besseres Gedächtnis. Das ist vor allem was ich persönlich durch Lithium-Einnahme irgendwie merke, dass ich so Erinnerungen freischalte, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung mehr hatte, dass ich die irgendwie besitze, dass die so in meinem Gehirn sind. Und das ist schon krass, also dass mir aus der Kindheit irgendwie wieder Sachen einfallen. Und so zeigt sich das dann auch in Studien, dass zum Beispiel Lithiumgabe, mikrodosiertes Lithium, muss man dazu sagen, Alzheimer über, ich glaube, 18 Monate hinweg stabilisieren kann. Das ist auch eine Leistung, die konnte bis jetzt kein einziges Alzheimer-Medikament bringen. Und es zeigt sich aber auch in vielen Bevölkerungsstudien, dass Gebiete, in denen weniger Lithium im Trinkwasser ist, einfach erhöhtes Risiko für verschiedenste psychische Erkrankungen haben. Also es gibt einige Studien, die zeigen erhöhtes Risiko für Suizid, Depressionen, Kriminalität, Vergewaltigungen. Gibt aber auch jetzt vor kurzem im JAMA Magazin erschienen eine Studie, die zeigt, Gebiete, die weniger Lithium im Trinkwasser haben, haben auch ein erhöhtes Krebsrisiko. Ein 71% erhöhtes Krebsrisiko. Also schon ziemlich, ich sag mal, alarmierende Zahlen sogar, die klar machen sollten, wie wichtig es ist. Und genau, was ich gerade schon angesprochen habe, vielleicht wichtig zu verstehen, ist wirklich dieser Begriff mikrodosiert. Weil Lithium kennt man vielleicht irgendwie aus der pharmazeutischen Anwendung als 300, 500 Milligramm. Wir sprechen aber hier wirklich von 1 bis 5 Milligramm, also ein hundertfaches weniger, was aber halt einfach den Mengen entspricht, die der Körper wirklich braucht und schon einen Großteil der positiven Effekte abdeckt.
Das ist immer so das erste, auch Godala, Lithium setzt man doch in der Psychiatrie ein, das ist doch, nee, es zersetzt, es ist tatsächlich auch in der Psychiatrie in diesen Dosierungen, das ist hundertfache, greift es auch die Schilddrüse an und zersetzt die Schilddrüse. Und deswegen auch bei Bipolar und Schizophrenie, wenn man Lithium einnimmt in dieser Megadosis, bekommt man über die Jahre, hat man irgendwann keine Schilddrüse mehr und hat irgendwann zwangsläufig Thyroxin und so verschrieben. Das passiert in diesen Mengen, die wir empfehlen, nicht. Wir sprechen hier von einem Mikrogramm, einem Milligramm am Tag. Nicht von, also muss man mal realistisch bleiben. Alles, also der Michael Nils schreibt da auch in seinen Büchern immer vom Wirkspektrum und ab wann etwas toxisch wird. Und wir dürfen nicht vergessen, ein Liter Wasser Gesund, 10 Liter Wasser auf einmal, tödlich. Das Wirkspektrum von Wasser ist 10-mal kleiner als das Wirkspektrum von Lithium. Dürfen wir nicht vergessen. Also realistisch bleiben.
Ja, Wasser ist vielleicht das eine Beispiel, aber wenn man es halt auch mit anderen Spurenelementen vergleicht, also Zink ist ein gutes Beispiel, so ein Typ, der Bedarf oder die Empfehlung sind ja 15 Milligramm so am Tag. Wenn du das Zehnfache nimmst, also 150 Milligramm, ist vielleicht schon mal gar nicht mehr so gut. Bei Lithium, wenn du das Zehnfache nimmst, also wenn du statt 1 Milligramm 10 Milligramm nimmst, würde erstmal nichts passieren. So, du könntest sogar das 80-fache nehmen und das ist auch noch sicher. Also es ist ein sehr sicheres Spurenelement, wo halt irgendwie sehr viel Angst auch drum gemacht wird.
Ja. Und wer da auch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, also wir reden einfach gerne und klären hier auf und ich denke, da kann sich auch jeder was da mitnehmen. Jeder, der Nahrungsergänzungsmittel nimmt und es gerne ein bisschen vertiefen würde, klare Empfehlung, unser Nahrungsergänzungsmasterkurs, der genau dafür entwickelt wurde. Was macht Sinn für mich? Was brauche ich? Und vor allem, wie kann ich Geld sparen? Das ist ganz wichtig. Also ich denke, mit dem Kurs kann jeder längerfristig viele tausend Euro sparen für Sachen, die er nicht braucht oder für schlechte Produkte. Und für alle Therapeuten, die das hier hören, also ich finde, Nährstoffe und Vitalstoffe passen in oder gehören in jede Gesundheitspraxis. Immer wenn es um Gesundheit und Menschen geht, sind Nährstoffe hier ganz wichtig. Und da einfach Herzensempfehlung, unsere Weiterbildung zum Nährstoffcoach. Da packen wir auch Infos zu beiden mal hier in die Shownotes. Die Dinge haben wir entwickelt, einfach weil wir merken, dass da ein Riesenbedarf ist, dass es gefragt wird und dass hier einfach die Aufklärung und das richtige Fachwissen wirklich sehr entscheidend sind. Ja, das war mir jetzt noch wichtig. Da haben wir ein schönes, rundes Ding draus gemacht, Joshua. Schön.
Ja, sehr schön. Die
immer sehr kurzweilig.
Ja. 8 wichtigsten unterschätzten Nährstoffe. Cool.
Dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Episode. Bis bald, Joshua.
Bis bald und tschüssi.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir nun unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein Schnell-Einfach-Gesund-Team.